Liebe Geschwister in Haiger, schön, dass ich trotz meines komischen Namens bei euch sein darf. Ich freue mich sehr und irgendwie haben wir doch ganz viele Berührungspunkte immer wieder, auch wenn wir uns gar nicht so oft von Angesicht zu Angesicht sehen, dass aus Haiger wunderbare und hingebungsvolle Menschen kommen. Das habt ihr bewiesen und gezeigt, indem ihr auch David sozusagen ausgesandt habt, auch mit in unseren Verband als neuen Leiter für Gemeindegründung und der in Euskirchen auch Gemeindeaufbauarbeit leisten darf. Also ich freue mich sehr, mit euch heute hier Gottesdienst zu feiern, in Gottes gutem Wort zu schauen, zu studieren und Aspekte miteinander zu beleuchten, die er, unser himmlischer Vater, heute für uns auf seinem liebevollen Vaterherz hat. Bevor wir in Gottes Wort einsteigen, lasst mich noch ein paar Grüße sagen und vielleicht zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin ja seit 1.3. als Geschäftsführer berufen der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, jetzt neue Christusforum Deutschland. Auch da haben wir einen Namensänderungsprozess und wie wir es gerade schon miteinander belächelt haben, bei Namen ist es nun mal so, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und Christusforum als neuer Name für die Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, das stößt vielfach auf Wohlwollen, vielfach auf gutes Verständnis und manchmal auch auf Traurigkeit, weil man so irgendwie damit verbindet, dass eine Ära zu Ende geht. Aber mit dem Namen hängt unsere Identität nicht zusammen. Selbst wenn wir mal einen Namen ändern, verleugnen wir deshalb unsere Wurzeln nicht und die sind gut. Wir kommen aus einer ganz tollen gemeinschaftsfördernden Bewegung. Das wollen wir auch gar nicht verleugnen und aufgeben. Aber wir wollen mehr noch mal zum Ausdruck bringen, dass sich Gemeindefamilie trifft, nicht nur zum Arbeiten, dass wir nicht nur irgendwie Fakten und Sachen bewegen, sondern von Herz zu Herz uns begegnen können. Und wo begegnen wir uns am besten und am genialsten? Das ist immer bei unserem Herrn Jesus Christus. Und deshalb finde ich den neuen Namen Christusforum schön. Ihr werdet jetzt nächste Woche auch das neue Jahresprospekt bekommen, ganz anders gemacht als Kalender, schon mit dem neuen Namen. Und lasst euch ein bisschen drauf ein, auch auf diesen Gedanken der Beziehung. Das wird auch im nächsten Jahr unser großes Jahresthema sein. Herzliche Grüße von der Geschäftsführung, von der Bereichsleiterkonferenz, vom Präsidium unseres Bundes. Und so wie Margarete schon gesagt hat, es ist immer wieder schön, sonntags an neue Orte zu kommen, neue Menschen zu treffen und gleich zu wissen, wir haben eine Verbindung in unserem Herrn Jesus Christus. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir hatten dieses Jahr, und das hat David Kröker maßgeblich auch schon mitgeprägt, ein tolles Jahresthema. Wir haben dazu ein Impulsheft gemacht, wer das noch nicht hat. Ich habe draußen im Foyer noch einen Stapel hingelegt, Gemeinde neu entdecken. Gemeinde neu entdecken, ganz bewusst nicht neu erfinden, weil unser Herr hat das schon wunderbar gemacht. Wir müssen gar nichts neu erfinden, aber wir dürfen, und das ist mein Gebet und meine Hoffnung auch heute noch mal wieder, eine Facette neu in Augenschein nehmen, wo unser Herr uns manchmal den Blick auch zurechtrückt und sagt, schau doch mal, noch mal, wieder mal mit einem neuen Blickwinkel auf diese deine Gemeinschaft, auf ihre Schönheit, auf ihr Potenzial, auf ihre Dynamik. Das wird heute in der Predigt zu viel sein, zu jedem dieses Dreiklangs etwas zu sagen, aber ich glaube, wir haben heute nochmal eine Spur ausgehend von der Schönheit der Gemeinde. Schöne Gemeinde, wenn wir über schöne Gemeinde sprechen, müssen wir über uns sprechen, weil wir sind in einem neuen Bund, in einem lebendigen Tempel und das bedeutet, wenn ich anfange, unattraktiv zu werden, wenn ich anfange, unschön zu werden, dann hat das logischerweise Auswirkungen auf meine Gemeinde, weil wir sind miteinander der neue Tempel. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, verschiedene Dinge, die mit Schönheit irgendwie einhergehen. Und interessant fand ich, dass man ausgehend von der Schönheitsindustrie Dinge erkannt hat, mal die Frage gestellt hat, warum werden Menschen eigentlich unschön? Was ist der Hauptgrund, warum Menschen unattraktiv werden und ihre Schönheit verlieren? Und wenn man den Spuren der Beauty-Industrie folgt, dann könnte man ja meinen, jetzt kommen die schlechten Cremes, die vielen Falten, die schiefen Nasen. Aber nein, man hat etwas ganz anderes herausgefunden, was wir auch gleich sehen werden, was einen durchaus biblischen Bezug hat, wo unser Herr Jesus Christus genau dieses Thema anpackt. Der Hauptgrund, vielleicht habt ihr schon einen persönlichen Tipp, der Hauptgrund, warum Menschen unschön werden, warum Menschen ihre Attraktivität verlieren, warum gelegentlich auch unsere Gemeinden und unsere Gemeinschaften an Anziehungskraft verlieren, ist der Ärger. Der Ärger ist der Hauptgrund, warum Menschen ihre Schönheit verlieren und warum eine Versammlung von Menschen plötzlich unattraktiv wird. Ich habe schon gesagt, wir haben einen biblischen Befund, wir haben ein klares Wort Jesu, das wir uns neben dem Predigttext gleich auch noch anschauen. Ich möchte euch ein bisschen einfangen und mitnehmen in diesen Bereich des Ärgers. Und wir gucken nochmal auf diesen Bestseller, auf das Spiel sozusagen, was genau diesen Ärger aufgreift. Und wir können uns bei diesem Spiel so herrlich ärgern, weil wir so viele Lebensparallelen daran erkennen können. Philipp, unser jüngster Sohn zum Beispiel, der ärgert sich gar nicht so sehr, wenn man ihn rauswirft. Schon als kleines Kind hat er da regelmäßig einen Lachanfall gekriegt, wenn man ihn rausgeworfen hat. Aber wenn er am Ende gemerkt hat, jetzt hat jemand anders gewonnen, jetzt ist er nicht der Sieger, dann hat ihn der Frust und der Ärger gepackt. Und er ist schmollend und manchmal unter Tränen auch in sein Zimmer gegangen. Also kennen wir solche Parallelen zu sagen, plötzlich merken wir, da hat uns jemand überholt, da ist jemand in der Schule, bei der Arbeit, vielleicht auch sogar im gemeindlichen Kontext irgendwie immer an mir vorbei. Und ich bin letzten Endes auf Platz 2 oder 3 oder 4, aber nicht der Sieger. Lukas, unser großer Sohn, der hat sich wiederum geärgert, wenn er gekämpft hat und er stand hier kurz vor dem Ziel und dann kam jemand von hinten und hat ihn rausgeworfen. Es hat nur noch ein kleiner Schritt gefehlt, dann wäre er mit seinem Männchen drin gewesen. Kennt ihr diese Lebensparallele? Wir bemühen uns, wir strengen uns wirklich an. Wir kämpfen und wir laufen und wir ringen. Und kurz vor dem Ziel wirft uns einer raus. Für Lukas der Hauptgrund seines Ärgers und besonders schlimm, wenn es sein kleiner Bruder war, der ihn rausgeschmissen hat. Gekämpft und kurz vor dem Ziel doch nicht erfolgreich. Das sind die Lebensparallelen. Worüber sich meine Frau ärgert, die könnt ihr nachher selber fragen. Aber es gibt eine Ärgerkulisse, die hängt damit zusammen, plötzlich zu merken, da habe ich ganz viel angefangen. Ich bin mit 4 Männern sozusagen im Spiel hier auf dem Spielbrett und muss alles im Blick behalten. Und die Lebensparallele ist, plötzlich aufzuwachen und zu merken, Mensch, was habe ich alles angezettelt? Was habe ich für Baustellen in meinem Leben? Ich verliere langsam den Überblick. Das ist wahrlich Grund zu ärgern. Es gibt noch eine andere Kulisse und damit kommen wir dann auch zu Gottes gutem Wort. Eine andere Kulisse und die trifft irgendwie mich oft. Zu sagen, ich stehe hier und ich darf nicht mitspielen, weil ich keine 6 würfle. Ich sitze sozusagen fest, ich komme nicht raus. Die anderen spielen, die anderen freuen sich, die anderen ärgern sich und ich darf nicht mitmachen. Neben der Theologie habe ich auch BWL studiert und habe so ein paar Unternehmergene. Und wenn man Unternehmergene hat, dann ist es gar nicht so sehr das Ärgernis, dass man rausfliegt oder dass man auch mal verliert. Das gehört irgendwie zu diesem Leben dazu. Für mich ist besonders ärgerlich, wenn ich merke, die anderen sind aktiv und ich darf nicht mitmachen. Auch da eine Lebensparallele direkt in unsere Situationen hinein. Und dann gibt es einen Mann im Matthäusevangelium, Johannes der Täufer, der sehr mutig für die Sache Gottes eingetreten war, der gekämpft hat, der klare Positionen bezogen hat, der Menschen zur Buße aufgerufen hat, der in Lebenssituationen hineingesprochen hat, der mutig und voll Erfolg auch gestartet ist für die Sache Gottes. Und plötzlich konfrontiert er mit diesem Mut auch das Verhalten des Herrschers Herodes Antipas und sagt, du, das ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Und plötzlich wird er eingebuchtet, festgesetzt und er sitzt auf der Feste Machäus und das Leben, auch das geistliche Leben, geht sozusagen an ihm vorüber. Sehr ähnlich mit meinem Empfinden, worüber ich mich gelegentlich so grenzenlos ärgern kann, dass wir festsitzen. Und Gefängnisse, ihr lieben Geschwister in Heiger, das sind immer die Orte, wo ich an befreitem Leben nicht mehr teilhaben kann. Und ich glaube, wir sitzen öfters im Knast, als wir uns das vorstellen können. Immer dann, wenn wir am befreiten Leben nicht mehr teilnehmen, wenn das Leben scheinbar an uns vorbeigeht. Und dann ruft unser Herr Jesus Christus diesem Johannes in seinem Gefängnis einen Satz zu, der noch nicht unser heutiger Bibeltext ist, den ihr gerne heute Nachmittag nachlesen dürft, Matthäus 11, Verse 1 bis 6. Und in diesem Vers 6 ruft Jesus Christus, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Richtet das diesem Johannes aus. Glückselig ist, schön bleibt, attraktiv bleibt, ist derjenige, der sich nicht daran ärgert, dass meine Pläne oder dass Lebenssituationen gelegentlich anders laufen, als wir uns das vorstellen. Und das muss für diesen Johannes, den Täufer, wirklich eine Herausforderung gewesen zu sein, weil er hat noch ein paar Sätze mitbekommen zu sagen und sagt ihm, was hier geschieht. Blinde werden sehend, Lahme werden gehend, Gebundene, Gefesselte werden frei. Und was muss das mit diesem Johannes, dem Täufer, gemacht haben, festgesetzt, nicht selber aktiv sein können? Eine gewaltige Herausforderung, aber unser Herr Jesus Christus ruft nicht nur dem Johannes, dem Täufer, in die Feste Machäus zu, sondern auch dir und mir. Glückselig ist, schön bleibt, derjenige und diejenige, die sich nicht aufreibt an mir, die sich nicht darüber ärgert, dass Lebenssituationen gelegentlich anders laufen, als wir uns das vorstellen. Und nun kommt über dieses Spiel kommen zwei Begriffe in unser Leben, in unser Nachdenken und die sind wichtig und die führen uns auch zu unserem heutigen Bibeltext. Das sind die Begriffe von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wenn ich mit meinen Kindern früher gespielt habe, wenn wir mit ihnen uns sozusagen bei Mensch ärgere dich nicht erprobt haben, dann kam oft dieser Satz, Papa, Mama, bitte schmeiß mich nicht. Bitte schmeiß mich nicht. Und wir waren als Eltern gefordert und gefragt, reagieren wir nun mit einem erzieherischen Herz, mit einem durchaus gerechten, weil in den Spielregeln steht eben, dass wir schmeißen dürfen und auch schmeißen müssen. Und fordern wir unsere Kinder heraus, diesem Herz auch irgendwie mal zu folgen und zu sagen, das sind die Regeln und früh übt sich, wer sozusagen auch kennenlernt, dass das Leben nicht immer nur Step by Step, Schritt für Schritt zum Erfolg führt. Oder nehmen wir diese treuen Kulleraugen irgendwie auf unser Herz und sagen, Papa, bitte schmeiß mich nicht, Mama, bitte schmeiß mich nicht und überlegen uns, ja, wir hätten ja noch eine andere Möglichkeit. Wir lassen sie sozusagen im Spiel, am Leben. Und mit diesem Spiel passiert plötzlich etwas ganz Tiefes, etwas ganz tief Seelsorgerliches. Und über unser menschliches Denken hinaus bekommen wir einen Blick, was im Vaterherz Gottes gelegentlich los ist in dieser Zerreißprobe. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott ein durchaus und zutiefst gerechter Gott ist und gleichzeitig ein zutiefst barmherziger und liebevoller Vater. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Die Definition von Gerechtigkeit ist, der Mensch bekommt, was er verdient. Die Definition von Barmherzigkeit ist, der Mensch bekommt eben nicht das, was er verdient. Und merkt ihr plötzlich, wie sich das irgendwie gar nicht so leicht zusammenfügen lässt? Bekommt nun der Mensch das, was er verdient, oder bekommt der Mensch nicht das, was er verdient? Wir können oftmals nicht beides haben. Wir können oftmals auch nicht in beiden Facetten gleichzeitig handeln. Und gleichzeitig entsteht im Himmel eine riesen Zerreißprobe. Ein liebevoller Vater, ein gerechter, allmächtiger Gott und ein Herr für dich und mich, der voll Liebe und voll Gnade ist in seinem Herzen. Bekommt nun Alexander Rockstroh das, was er verdient, oder bekommt Alexander Rockstroh das eben gerade nicht, was er verdient? Ich bin über viele Jahre jetzt Pastor, Seelsorger, und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich diesen Satz gehört habe: Ich will doch nur, was mir zusteht. Da ging es um Erbstreitigkeiten, da ging es um Beziehungsdinge, da ging es um Recht haben in der Gemeinde, überall. Und immer wieder dieser Satz so formuliert oder anders, aber im Grunde mit dieser Herzenshaltung: Ich möchte doch nur, was mir zusteht. Und wie oft musste ich diesen Satz spiegeln und sagen: Du, eigentlich wünsche ich es dir nicht, dass du das bekommst, was dir zusteht. Und merkt ihr, wir sind in dieser Zerreißprobe. Wir fordern gelegentlich ein, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Und andererseits wollen wir für unsere Schwächen und für das, was wir falsch gemacht haben, wo wir in Gedanken, Worten und Taten falsch unterwegs waren, wollen wir gerne Gnade und Barmherzigkeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, ihr verkraftet es, wenn ich euch eine Schwäche verrate von mir. Ich habe eine Schwäche, die hängt mit diesen runden Scheiben und den schwarzen Zahlen zusammen. Ich habe nicht wirklich eine Leidenschaft für Geschwindigkeitsbegrenzungen. Nun bin ich von Dienst wegen viel Autofahrer, aus meiner Sicht auch ein ganz guter Autofahrer, aber in aller Regel ein zu schneller Autofahrer. Also ich habe da keine Leidenschaft, das schafft eher Leiden, weil ich regelmäßig Strafzettel bekomme, die ich dann auch bezahlen muss. Und als Ortspastor hatte ich noch einen Bonus. Da bin ich oft abends aus der Gemeindeveranstaltung nach Hause gefahren und hatte immer guten Grund, zu schnell zu fahren. Entweder ich habe mich geärgert über das, was in der Gemeinde vonstatten ging, oder ich war richtig beflügelt, und beides hat mich verleitet, zu schnell aus dem Ort herauszufahren. Und in aller Regel und ganz oft hat mich die Polizei angehalten, Geschwindigkeitskontrolle, Fahrzeugpapiere. Und ganz oft ist passiert, dass mich einer der Polizisten erkannt hat und gesagt hat: Mensch, das ist ja nur der Pastor von der Mühlstraße, komm, lass ihn fahren. Und ich war sehr dankbar für die Barmherzigkeit dieser Polizisten. Ich habe sie regelmäßig in Anspruch genommen, aber gerecht war es nicht. Sie haben den bayerischen Freistaat betrogen und einen rasanten Fahrer einfach weiterfahren lassen. Aber ich war dankbar. Ich war dankbar, und das regelmäßig, dass mich die Polizei sozusagen barmherzig durchgewunken hat. Und so sprechen wir gelegentlich von Verkehrssünden und Kaloriensünden. Aber wir sollten uns nochmal auf Gottes Herz besinnen, was er mit Sünde meint. Schauen wir uns mal zwei Definitionen an, und umgehend danach kommt der Predigttext für heute. Die Gesellschaft definiert Sünde so: Das sind attraktive und schöne Dinge, die aber verboten sind. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist auch wirklich nicht die vollkommene Wahrheit. Und wenn wir so an diese Situation herangehen und versuchen, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit aufzulösen, werden wir auf den Holzweg kommen. Gottes Sicht von Sünde, ursprünglich, von der ganzen Nomenklatur des Wortes, von dem, wie Gott Sünde definiert, geht es um viel mehr. Es geht beim biblischen Befund darum, dass sich der Mensch abgenabelt hat, getrennt hat von Gott, ausgestiegen ist aus dieser Liebesbeziehung, weggelaufen ist, gemeint hat: Ich kann es besser. Und aus dieser Trennung, aus diesem Beziehungskonflikt, aus diesem ständigen Rein und Raus, wie wir das im Volk Israel auch gut sehen können und in unseren eigenen Lebensgeschichten auch, entsteht nun etwas. Eine große Frage im Himmel: Bekommt nun der Mensch, was er verdient, weil er ständig irgendwie aussteigt aus der Beziehung, anderen Göttern nachläuft, meint, er kann es besser, andere können es besser? Oder bekommt der Mensch eben nicht das, was er verdient, und Gott stellt nun die einzige Lösung wie sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit miteinander verbinden können, ohne dass Gott seine Gerechtigkeit aufs Spiel setzt und ohne dass er seine Barmherzigkeit verliert. Und wir lesen heute an diesem Ewigkeitssonntag zwei Verse aus dem Römerbrief, die das nochmal in wunderbarer Weise deutlich machen, wie genial unser Gott ist und dass er die einzig machbare Lösung, wie er in diesem Spannungsfeld noch für Ordnung sorgt, zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, wie er nochmal uns neu, unseren Herrn Jesus Christus heute vorstellt. Weil er hat genau das vollbracht, dass beides möglich ist, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit. Wir lesen in Römer Kapitel 3 die Verse 25 und 26. Ihn, also Jesus Christus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Das war die Lösung, das ist die Lösung, das ist der Grund, warum wir die Perspektive am Totensonntag haben und lieber Ewigkeitssonntag sagen, weil das ewige Leben heute schon begonnen hat, weil der, der ohne Schuld war, ohne Sünde, sich hineingestellt hat als Sühneopfer. Das war einmal zu schnell. Ein Bild von den Bergen, weiß nicht, wie oft du in den Bergen bist, wir sind gelegentlich zum Skifahren dort oder zum Wandern und wir erleben immer wieder auch solche Gipfelkreuze und hier ein Bild von einem Gipfelkreuz mit einem Blitzableiter obendrauf. Und Bergführer berichten gelegentlich davon, wie sie in schwere Unwetter kommen, wie sie mit ihrer Gruppe es gerade noch schaffen über den Bergkamm. Und neulich erst wieder gab es einen Bericht von einem Bergführer, der sagt, wir kamen in ein solch schweres Unwetter. Wir haben es gerade noch geschafft. Wir haben uns als Gruppe unter dieses Kreuz aufgestellt. Die Blitze sind um uns herum gezuckt. Der Donner hat gegrollt und der Regen und Wind gepeitscht. Ein Unwetter von einer gigantischen Schwere. Aber die, die unter dem Kreuz standen, blieben unversehrt. Eines der schönsten Bilder für Golgatha, weil es das zum Ausdruck bringt. In unserem Leben wird es Situationen geben, die höchst ärgerlich sind. Wird es Dinge geben, die zutiefst schmerzhaft sind? Wird es Dinge geben, wo wir wie Johannes Jesus zurufen und sagen, bist du denn wirklich der, auf den ich gewartet habe? Wenn mir sowas widerfährt und wo Jesus uns zuruft und sagt, ja, dieses Leben in dieser gefallenen Schöpfung bedeutet, dass wir im Unwetter leben, dass wir gelegentlich Blitz und Donner um uns herum ertragen und wahrnehmen müssen. Aber die, die sich zu Jesus halten, die, die unter dem Kreuz stehen, dort ist dieses Kreuz wie ein großer Blitzableiter. Und auch der Zorn und die Traurigkeit Gottes über das, dass wir uns ständig rauswinden aus der Liebesbeziehung zu ihm, wird abgeleitet. Wird abgeleitet. Und Gerechtigkeit wird hergestellt, weil sich einer da reinstellt. Und Barmherzigkeit bleibt in Ewigkeit, weil Gott dich geschaffen hat und dich so unendlich liebt. Das ist das Sühneopfer. Eines der schönsten Zitate, und wir kommen auf die Zielgerade auch für heute, eines der schönsten Zitate, die von Martin Luther überliefert sind, finden wir in einer seiner Schriften, Meine Hoffnung, und da bringt er das nochmal irgendwie auf den Punkt. Ich finde das wirklich eines der schönsten Zitate, die wir von ihm auch überliefert bekommen haben. Lest mal mit. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergeben wird, so ist es aus mit mir. So ist es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an einem Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi, wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater aber, er hängt sich an mich. Was soll's, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Das soll mein Glaube sein. Dass Gott uns gebrauchen kann, dass wir schön sind und Potenzial haben und Dynamik, dass wir befähigt sind, Gemeinde neu zu entdecken, hat eine Grundvoraussetzung, und die ist, dass wir leben, dass wir in der Beziehung mit unserem Herrn leben. Und er möchte, glaube ich, heute nochmal deinen und meinen Blick neu ausrichten und sagen, fokussiere nicht den Ärger, fokussiere nicht die Dinge, die nicht gelingen, sondern lass dir von Jesus in dein Herz zurufen, glückselig und schön ist derjenige und diejenige, die sich nicht an mir ärgert. Wenn wir Leben wiederherstellen lassen wollen bei unserem Herrn, dann hilft uns vielleicht zum Schluss dieser Dreiklang, dieser Vergleich. Es gibt pflanzliches Leben, das hat Gott so gut gemacht, dass wir erkennen, es gibt wirklich Blumen, die leben. Die wachsen, die öffnen ihre Kelche, wie auch immer, und du siehst, Blumen leben. Für einen bestimmten Bereich sind die Blumen aber tot, obwohl sie leben. Versuch mal, mit einer Blume Ball zu spielen. Probier es aus, wirf einen Ball Richtung Blumenvase und du wirst merken, die Blume lebt zwar, die wirft den Ball nicht zurück. Hunde leben auch. Wir haben zwei Hunde, die sind quietschfidel. Die reagieren auf Ballspielen. Die können das, aber für den Bereich der Poesie sind unsere Hunde einfach tot. Wenn wir Schiller und Goethe mit ihnen teilen wollen, schauen sie uns relativ doof an. Die Hunde leben, für den Bereich der Poesie sind sie aber nicht empfänglich, sind sie tot. Und jetzt kommen wir zu uns, zu dir und mir. Der Mensch war ursprünglich geschaffen, vollumfänglich zum Leben, auch zum geistlichen Leben. Die Dinge, die Bälle, die Aktionen, die Gott dem Menschen zugeworfen hat, aufzufangen, zu reagieren, geistlich mit Gott zu leben. Und durch die Trennung war der Mensch zwar weiter körperlich am Leben, aber geistlich mehr und mehr tot. Und wir sollten heute nochmal auch im persönlichen Gespräch mit unserem Herrn in die Fragestellung gehen, was willst du denn neu beleben? Welche Lebensbereiche, welche geistlichen Bereiche sind tot und ich bin nicht mehr empfänglich und ich möchte zurück, dass ich genau das wieder haben kann, deine Stimme zu hören, zu wissen, deinen Willen zu erkennen, ganz nah bei dir zu sein, in die Beziehung zurück einzusteigen. Und ihr Lieben, das wird den Blick auf unser persönliches Leben und auf unsere Gemeinde verändern. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und ihr seid biblisch fundiert unterwegs. Ich habe hier Fragezeichen, aber ihr wisst genau, was hier steht. Ich wollte es euch trotzdem noch mal verdeutlichen. Hier steht, ist er treu und gerecht, dass er die Schuld und Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, das müssen wir wissen. Der Teufel setzt sich ganz oft mit einer List da drauf und sagt dir in dein Herz, heute ist einmal zu viel. Heute ist einmal zu viel. 100-mal bist du schon mit dem Gleichen gekommen. Heute hast du die Barmherzigkeit Gottes überspannt. Und ich darf dir von unserem Herrn ausrichten, das ist eine Lüge, weil er sagt hier, er ist treu und gerecht. Du darfst an Gottes gerechtes und barmherziges Herz appellieren, wenn du kommst und Schuld bekennst. Er wird, wenn du dich an Jesus Christus hältst, dir von Herzen gerne vergeben und Gerechtigkeit wird einziehen. Bevor ich mit uns bete, noch einen kurzen Moment des Reflektierens. Lasst uns umkehren, lasst uns Buße tun. Metanoia, das ist das griechische Wort für die Veränderung unserer Sinne. Umsteigen, umdenken, Gemeinde nochmal neu in den Blick nehmen. Sich versöhnlich zeigen. Unversöhnlichkeit ist wie selbst Gift trinken in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Das Problem ist, wir werden selber krank und unsere Beziehungen werden krank und unsere Gemeinden zunehmend unattraktiv, wenn wir unversöhnlich sind. Reib dich nicht auf an den Fragen von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Schau auf diesen Jesus Christus, der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Vollendung verbunden hat. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und Herr Jesus Christus, ich möchte beten und dich bitten, dass du uns mit deinem Geist auch die Dinge zeigst, wo wir vielleicht abgestorbene Bereiche haben, wo wir nicht mehr am Leben sind, in diesem ursprünglichen, vollkommenen Leben, das du uns geschenkt hast, wo wir in unserem Ärger, in unserer Herzenshärtigkeit, in unserer Bitterkeit uns eingeigelt haben, wo unsere Beziehungen darunter leiden, wo wir selber unschön werden und unsere Gemeinschaft unattraktiv. Wir möchten, dass du heute uns die Dinge nochmal neu aufzeigst und wir möchten gerne bekennen und umdenken und umkehren zu dir, an dein liebevolles, an dein barmherziges, an dein gerechtes Vaterherz. So wollen wir dich bitten um Schutz und Segen und dass dieses dein Wort Frucht schlägt und Auswirkungen hat. Und wir wollen nicht unversöhnlich sein. Wir wollen als Boten und Leuchtfeuer für dich in dieser Welt strahlen. Danke, lieber Jesus Christus, dir gebührt alle Ehre. Amen.